Willkommen zu Holger ruft an, einem Podcast von Übermedien, dem unabhängigen, werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Wer da auch dazugehören will, erfährt im Abspann, wie das geht.
Christian Fahrenbach.
Christian, hier ist Holger. Hallo. Ich rufe an, wegen Flooding the Zone. Du arbeitest unter anderem als Journalist in den USA. Seit knapp 4 Wochen ist Donald Trump Präsident. Schattenpräsident Musk scheint einen ordentlichen Teil der Staatsfinanzen unter seine Kontrolle gebracht zu haben. Das Ganze sieht nach so einem informationstechnologischen Staatsstreich aus. Und bei uns in den Zeitungen lese ich hauptsächlich über Grönland, den Golf von Mexiko und Plastikstrohhalme. Worüber schreiben oder reden die US-Medien? Sehen die eher diesen Staatsstreich? Denken die, alles ist noch normal? Oder sehen die genauso überfordert aus, wie unsere Medien mir scheinen?
Ich glaube, es ist sehr leicht, auch hier erstmal darauf zu gehen, was inhaltlich in einem kleinen Thema schnell verständlich ist. Also zu sagen, was ist mit Gaza, was ist mit dem Plastikstrohhalm, was ist meinetwegen mit Grönland? Und den großen Bogen zu schlagen, dafür braucht es ja erstmal auch eine gröbere Einordnung, dafür braucht es vielleicht auch sozusagen wieder einen Trend und dafür braucht es auch Leute, die einem helfen, das erstmal nachzuvollziehen. Ich glaube, es ist sehr einfach, eher auf diese kleinteiligen Themen zu schauen und da kann man vielleicht auch den Kollegen erstmal keinen Vorwurf machen und wir sehen ja auch, dass es sich ein bisschen verändert, würde ich sagen.
Den Kollegen kann man vielleicht keinen Vorwurf machen, weil die sind es ja auch nicht gewohnt, aber kann man dem System Journalismus einen Vorwurf machen, dass er sich nicht rechtzeitig auf solche Verhältnisse eingestellt hat?
Ja, oder sich seit, wie lange ist es jetzt her, dass Trump die goldene Rolltreppe runtergefahren ist? 2015. Oder seit 10 Jahren
ist nicht schafft. Alles ist 10 Jahre her, was mit Trump zu tun hat.
Genau. Und die Pandemie startete vor einem Monat.
Genau.
Also, ich glaube schon, dass es immer noch Fehler gibt im Umgang mit Trump. Und dass es auch jetzt gerade ja diese große Debatte gibt, wie viel stärker müssen wir, und das sind dann meistens Diskussionen aus Traditionsmedien, auf die Trump-Wähler eingehen. Also von der Washington Post ist das überliefert, dass es da die Ansage gab, dass man doch mehr nachdenken sollte, wie man für Trump-Wähler berichtet. Da soll eine Redakteurin gesagt haben, ja, also mehr Lügen oder was sollen wir machen? So. Bei der Los Angeles Times gibt es die Berichte darüber, dass der neue Inhaber, die jeden Artikel versehen will mit einem Ausgewogenheitsscore, was natürlich auch irgendwie dem Missbrauch Tür und Tor öffnet, also alles sehr, sehr problematisch. Und ja, also es gibt, dann gibt es eben solche Sachen wie bei der New York Times mit Maggie Haberman. Ich glaube, über die habe ich mich das letzte Mal schon ausgelassen, dass ich ihre Rolle etwas undurchsichtig finde, wie nah sie wirklich an Trump dran ist, dass es nicht so richtig veröffentlicht wird. Ihre Mutter ist im Vorstand von einer sehr, sehr großen PR-Firma, die lange die Kushners als Kunden hatte, ohne dass das irgendwie groß erzählt wird. Aber ich glaube, wenn du mich fragst, okay, wie stellt man sich auf Trump richtig ein? Wie berichtet man vielleicht auch angemessen über so jemand? Dann, ja, oder angemessen darüber, was passiert? Dann müssen wir erstmal reden, was heißt angemessen? Was verstehen wir darunter? Und was verstehen wir unter passiert? Also, wie verändern sich tatsächlich die Zahlen derjenigen, die zurückgewiesen werden an der Grenze? Ist es tatsächlich so, dass diese Exekutivorder, die er jetzt unterschreibt, das sollen ja teilweise weiße Blatt Papier sein und er geht da nur mit seinem Edding ran und malt da drüber, weil es eben quasi eine Bildgelegenheit ist. Und ja, also ich lasse dich jetzt mal nicht zu Wort kommen. Ich habe nämlich mir so 3 Punkte überlegt, von denen ich dachte, so die 3 Taktiken von denen, die mir auffallen, sind halt 2 auf der Vorderbühne und 1 Taktik auf der Hinterbühne. Und zwar auf der Vorderbühne sehe ich es einmal so inhaltlich ganz nah bei den Themen, also so operativ. Das heißt, Trump benutzt eine bestimmte Wortwahl, setzt bestimmte Themen, ja. Und in seiner Wortwahl ist er ja auch immer der Größte, selbst wenn er über die Ukraine redet, wie gestern, sagt er, ja, nach Millionen Toten und also diese ganzen Übertreibungen, die wir gewohnt sind, ja.
Der nicht angefangen hätte, wenn ich im Amt gewesen wäre.
Genau. Und auch, wo auch die ganzen Kleinigkeiten drinstecken. Ja? Er wird dann gefragt, ob die Ukraine ein gleichberechtigter Partner ist. Und er sagt, ja, also das war einfach eine schlechte Entscheidung von der Ukraine, in diesen Krieg zu gehen. Und das ist ja, also bis man da schon hinterhergewischt hat, nach allem, was da falsch ist, hinter allem, was da falsch ist. Ja, das ist ja nicht so, dass die Ukraine in den Krieg gezogen ist, freiwillig, sondern angegriffen wurde so. Und da, Also da bei diesem Operativen hat man schon immer gleich das Problem, wenn man Bericht erstattet, übernimmt man zu sehr die Deutung, die er gern hätte. Und bei den ganzen, ganzen vielen Lügen ist es sehr schwer, hinterherzukommen.
Aber muss ich denn dann unbedingt, also zumindest ist das, ich habe den Eindruck hier in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in den Staaten ist, aber ich habe das Problem, dass die Medien mir allzu oft einfach diese Wortwahl der US-Regierung schon in ihre Überschriften übernehmen und in den eigentlichen Artikeln wird das dann auch eher nur verzagt noch eingeordnet, wenn überhaupt. Ja. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht bin ich voreingenommen. Anstatt vielleicht zu schreiben, Trump sagt Millionen Tote. Können die nicht einfach hinschreiben, wahrheitswidrig? Oder Trump weiß nicht, worum es beim Ukraine-Krieg geht? Weil das ist doch eigentlich die Nachricht. Die Nachricht ist doch nicht, was er sagt.
Genau. Die Nachricht wäre eigentlich gestern gewesen, zu sagen, Trump drängt Ukraine auf Gebietsaufgaben. Und so, ne? Und halt irgendwie, genau. Also was folgt daraus? Es gibt diese Idee, dass man mit den Lügen umgehen kann, indem man sie sozusagen in ein Wahrheitssandwich einbaut. Also man muss halt vor der Lüge sagen, er sagt das wahrheitswidrig, dann was er gesagt hat und dann warum es falsch war, damit sich eben bei den Leuten festsetzt. Man muss es zweimal darauf hinweisen, dass eben diese Sache nicht stimmt, die er sagt. Aber das kollidiert dann natürlich auch gleich damit, dass Leuten Experten heutzutage weniger trauen, den Medien sowieso, dass man denkt, ah okay, die sind sowieso alle links und so. Also dann läufst du natürlich auch in solche Probleme rein. Ich finde aber, du hast schon auf jeden Fall recht, diese Deutung von ihm dauernd nur wiederzugeben, ist heutzutage zu wenig.
Dass den Medien unterstellt wird, sie seien ja links oder sie seien woke und wenn sie dann so ein Wahrheitssandwich machen würden, würden sie noch tiefer in eine Glaubwürdigkeitskrise laufen. Die laufen doch sowieso in eine Glaubwürdigkeitskrise. Also ist es doch eigentlich eine Sache der Ehre, es wenigstens ordentlich zu machen und nicht dem Präsidenten hinterher zu rennen.
Ja, würde ich auch genauso sehen. Bei den Großen sehe ich es nur in Teilen. Also ich muss selber sagen, dass ich seit der Wahl oder beziehungsweise seit dem Amtsantritt auch meinen Medienkonsum verändert habe, dass ich weniger CNN und New York Times schaue, versuche mich auch aus deren, aus deren Meinungsspalten, also Kommentarspalten nicht im Sinne von Leserkommentare, sondern die Op-Eds, ein bisschen fernzuhalten, weil es mir da auch zu viele so Apologeten gibt, die einfach erklären, na, vielleicht wird es alles gar nicht so schlimm. Und ich merke, dass ich mich mehr rüber bewege in so, ja, das klingt jetzt so links, auch wieder so linksgrün, zu Alternativmedien. Also Substack viel zum Beispiel. Und bei Substack, ich AutorInnen folge, von denen ich den Eindruck habe, da kriege ich einen Bogen erklärt, da kriege ich einen Hintergrund erklärt. Ich merke auch selber, dass ich, so als Korrespondent bist du ja so eigentlich irgendwie wie so eine Ein-Personen-Nachrichtenagentur und musst alles so ein bisschen so abdecken. Oder du bist so eine komplette Zeitung. Und ich merke aber, dass im Moment so viel passiert, dass ich diesem Anspruch nicht gerecht werden kann, sondern dass ich selber überlegen muss, was ist denn das eine Thema, was vielleicht heute interessant ist und was es mich am meisten aufregt, beziehungsweise was hat vielleicht die meiste Bedeutung für Deutschland? Einerseits vielleicht, weil es eine direkte Bedeutung hat, wie zum Beispiel Zölle. Andererseits, weil es eine Bedeutung hat, wenn man verstehen will, wie ein autoritäres System Macht anhäuft zum Beispiel. Und da dann eher zu überlegen, okay, wo ist eine Quelle, dass ich mal was eher in die Tiefe verstehe, anstatt diese ganze Firehose, also so diesen ganzen Flammenwerfer von Flooding the Zone with Shit. Das wäre so mein zweiter Punkt. Jetzt habe ich eben gesagt, so, es gibt einmal das operative Problem bei Trump in der Wortwahl und dann gibt es so ja auch dieses gesamtstrategische. Du hast es ja gleich am Anfang gesagt, Flood the Zone with Shit. Das kann man vielleicht nochmal kurz einordnen. Das geht zurück auf ein Interview mit Steve Bannon 2019. Und da hat er eben gesagt, die Oppositionspartei sind die Medien und die Medien können nur, weil sie dumm und faul sind, sich auf eine Sache gleichzeitig konzentrieren. Und das Einzige, was wir machen müssen, ist einfach
diesen Bereich so sehr zu fluten, dass er Bereich inhaltlich kapitulieren muss.
Genau. Und seine These war, jeden Tag hauen wir ihnen drei Sachen um die Ohren, sie werden auf eine Sache einsteigen und im Hintergrund kriegen wir alles andere geschafft. So. Und das ist eben so in der Gesamtstrategie natürlich so dann die Frage, okay, wenn die einem so viel um die Ohren hauen, wie verfiltern wir denn dann, was wirklich wichtig ist? Wie priorisiert man?
Müssen wir das noch lernen? Müssen wir da was neu lernen?
Ich finde, was man lernen muss, ist stärker drauf zu schauen, was sie tun und weniger drauf zu schauen, was sie sagen. Und zu gucken so, okay, was verändert sich denn jetzt tatsächlich? Wie sehr ist denn eine Ankündigung von Zöllen eine Verhandlungsmasse? Ja, das ist ja erstmal eine Pose erstmal so, ja. Und in China, in Mexiko und in Kanada ist es jetzt auch erstmal nicht gekommen. Wieso schreiben wir erstmal, also das in Frage stellen haben wir ja schon drüber geredet gerade, Einordnen von den Lügen. Ich finde, bei Gaza kann man auch sehr, sehr früh sagen, wie realistisch ist das denn, dass die Amerikaner Lust drauf haben, nach Irak und Afghanistan auf eine solche Mission? Oder da muss auch früh, finde ich, in so einen Artikel oder in so eine Berichterstattung rein, dass man sagt, okay, mit dieser Ankündigung nach Gaza lautet die Liste von Trump, dass er den Panama-Kanal übernehmen will, Kanada, Grönland und Gaza, während gleichzeitig das Militär geschrumpft wird von Elon Musk und das ganze Land gar keine Lust auf Auslandseinsätze hat. Ich glaube, man muss immer wieder diese Absurdität aufzeigen, aber es ist auch total leicht zu vergessen, wie absurd das alles ist, wenn dein Job ist, jeden Tag darüber zu berichten. Man wird ja sehr desensibilisiert, weil man so drinsteckt, und immer mal wieder einen Schritt zurückzutreten und zu denken, nee, krass, das ist schon echt alles ganz schön derbe, ist, finde ich, auch eine wichtige Aufgabe. Ja, also ich glaube, was wenn du fragst, was müssen wir lernen, was sie sagen versus was sie tun, und eben die zweite Frage vielleicht, was braucht mein Publikum jetzt wirklich? Ja, also braucht es die Übersetzung des neuesten True Social Dings, oder braucht es eben eine Erklärung auch erstmal immer wieder auch, wie das Staatssystem funktioniert zum Beispiel? Ja, wie wichtig sind bestimmte Leute? Wie wichtig ist jemand wie Susie Wiles, die als Stabschefin arbeitet? Was hat die für eine Motivation? Wie kann deren Motivation sich auf Politik auswirken? Was hat Elon Musk für einen Hintergrund? Weil obwohl so viel über Trump gesprochen wird, gibt es ja trotzdem noch Lücken im allgemeinen Verständnis der USA. Also ich würde sehr gerne wissen, wenn du 100 Leute auf der Straße in Deutschland fragst, was der US-Kongress ist, wie viele Leute dir das tatsächlich erklären können und sagen können, das ist das Repräsentantenhaus und der Senat und das entspricht Bundestag und Bundesrat. Das ist jetzt ein einfaches Beispiel, aber so schwirrt immer viel in der Debatte rum und man weiß das wie gar nicht so richtig.
Uns fehlt noch dein Punkt 3 mit der Hinterbühne.
Ja, die Hinterbühne, da habe ich jetzt auch tatsächlich die längste Liste, denn mit der Hinterbühne, ja, damit meine ich, was passiert noch hinter den Kulissen? Also ich habe jetzt gesagt, bei jedem einzelnen Thema wählt er sehr bewusst seine Worte. Die Gesamtstrategie lautet, so viel um die Ohren hauen wie möglich, und hinter den Kulissen geht es extrem gerade um Einschüchterung und darum, dafür zu sorgen, dass die Medien und die Berichterstattenden im vorauseilenden Gehorsam weniger kritisch über ihn schreiben. Und das ist ein Kampf, den du ja natürlich verlieren musst, weil er immer irgendwas furchtbar findet. Aber das passiert teilweise im ganz, ganz Kleinen. Also im Pentagon werden die Dauersitze weggenommen für die New York Times, NBC News, NPR, also so die quasi Mitte-Links-Medien oder die normalen Medien. Und Dauersitze gibt es stattdessen für Breitbart, One American News Network und die New York Post, also so der ganze Boulevard, das ganze rechte Zeug. AP wird aus dem Weißen Haus ausgeschlossen. AP, ja, irgendwie die größte Nachrichtenagentur der Welt, die neutralste Institution, die man sich denken kann, wird ausgeschlossen, weil die AP in ihrem Style Guide gesagt hat, wir übernehmen nicht das Wording zu sagen, es heißt jetzt Gulf of America, sondern es heißt weiter Gulf of Mexico. Und weil sie gesagt haben, es gibt keine internationale Übereinkunft dazu und deshalb lassen wir das. Und diese Person, dann wird die Journalistin nicht mehr im Weißen Haus eingeladen oder beziehungsweise zur Pressekonferenz zugelassen. Und das ist natürlich eine Schikane in dem Moment. Das sind so in der Arbeitsweise, aber wir sehen das auch richtig, richtig krass in den Gerichten, oder oft schafft es nicht zu Gerichten, aber bei Gerichtsprozessen, bei Verfahren. Ich habe mal eine Liste zusammengeschrieben. Außergerichtliche Einigungen. ABC 15 Millionen Dollar an Trump, weil ein ABC-Moderator gesagt hat, Trump sei ein anerkannter Rapist, Vergewaltiger. Und Trump hat argumentiert, er sei kein Rapist, er sei anerkannt wegen Sexual Abuse, also sexuellem Missbrauchs. 10 Millionen Dollar an CBS stehen im Raum von CBS News, 60 Minutes, so die größte Investigativsendung seit Jahrzehnten in den USA, sowas wie vielleicht, keine Ahnung, in Deutschland Report oder so vielleicht. Und hinter CBS News steht Paramount. Paramount will gerade mit Skydance in einen Merger rein, braucht dafür das Okay der Regierung. Und das Argument ist, in einem Interview vor der Wahl mit Kamala Harris soll CBS News unrechtmäßig die Antworten von Kamala Harris so geschnitten haben, dass sie klüger ausgesehen hat. Und es bezieht sich darauf, dass vorab Ausschnitte aus dem Interview verteilt wurden, die halt editiert worden sind. Und dann im Gesamtinterview über 60 Minutes die lange Version gezeigt worden ist. Also das ist alles ja auch völlig absurd, so in and of itself, weil man ja sagen muss, ihr wisst ja nur, dass es eine andere Version gibt, weil ihr sie im Fernsehen gesehen habt, so, ja. X, Twitter, zahlt 10 Millionen dafür, dass Trumps Account suspendiert war nach dem 6. Januar. Meta zahlt 25 Millionen dafür, dass der Account nach dem 6. Januar suspendiert war. Meistens heißt es, das geht dann in die Trump-Library. Also ich habe einen Kommentar gelesen, da steht, die ist inzwischen schon so groß wie die Bücherei von Alexandria. So wahrscheinlich. Es gibt noch ein offenes, also es gibt noch zwei offene Verfahren, die jetzt dann so richtig absurd sind, wenn du es jetzt bis hierhin schon witzig fandest. Mit dem Des Moines Register ist er im Streit, weil der Des Moines Register vor der Wahl eine Umfrage veröffentlicht hat, wonach Kamala Harris 3 Prozentpunkte vorne liegt und er dann irgendwie 8 oder 9 Prozentpunkte gewonnen hat. Und das sei ja quasi rechtswidrig gewesen und das sei der Versuch der Wahlbeeinflussung gewesen. Und das Beste, was ich finden konnte, ist, dass er gegen das Komitee der Pulitzer-Preise prozessiert, weil die Pulitzer-Preise vergeben worden sind, unter anderem für die Berichterstattung über den 2016er Wahlkampf und die russische Einflussnahme von Trump unterstützt auf den Wahlkampf 2016. Und er sagt, diese Akademie gehört verklagt, weil sie diesen Preis dahin gegeben hat. So, dann haben wir noch nicht geredet über sowas wie, dass hier der ohnehin schon schwache öffentlich-rechtliche Rundfunk, also PBS, NPR, immer wieder zur Debatte steht, weil sie ja kleines Geld kriegen, auch vom Staat. Und dann haben wir noch nicht darüber geredet, dass es im Moment dauernd das Gerede gibt, ah ja, bei den ganzen staatlichen Kürzungen, wie jetzt zum Beispiel bei diesem Entwicklungshilfeministerium, das unterstützt ja mit Millionen Geldern Politico. Und es wird dann so getan, als ob da eben quasi die beiden Regierungen den linken Medien...
Politico ist jetzt ein linkes Medium?
Ja, ja, genau. In der Logik ist Politico ein linkes Medium.
Okay.
Denen Geld zugeschustert hat, um eine Anti-Trump-Berichterstattung hervorzurufen. Und wenn man eben hinschaut, das, worum es geht, ist, dass online eben Leute gesagt haben, boah, krass, wir haben jetzt hier die Listen durchgeguckt. Ich nehme an, das kommt eh auch von dieser Doge-Gruppe rund um Elon Musk. Wir haben unsere Liste durchgeguckt und in dem Budget von dem Entwicklungshilfeministerium gab es 8 Millionen Dollar für Politico Pro. Und das sei ja quasi eine unzulässige Spende, die letztlich verlangt hat, dass Pro Biden gegen Trump berichtet wird. Und natürlich sind diese 8 Millionen einfach, das ist die normale Abogebühr. Also das ist die Subscription für eben für Tausende von so einem sehr hohen Premium-Medienangebot. So.
Was man in jeder Behörde wahrscheinlich findet. Also wenn ich
Exakt.
Irgendwo in den Bundestag Exakt. Renne, da liegen ja auch Zeitungen rum.
Ja, so. Und wie lange mich das jetzt schon gedauert hat, das alles aufzuzählen, ja, dann sind wir wieder bei Flat the Zone with Shit, ja. Also so,
ja.
Das ist echt natürlich ermüdend. Und das Krasse ist, manche Leute, also so, es reicht ja, wenn 2, 3 von diesen Schlaglichtern sich bei irgendwelchen Leuten festsetzen.
Irgendwas bleibt immer hängen.
Genau. Und ich glaube, das wäre im Moment auch eine interessante Frage zu ergründen. Das ist natürlich auch sehr schwer festzustellen, aber zu ergründen, was ist denn jetzt eigentlich die Mehrheitsmeinung gerade über Trump? Denn also in eher rechten Kreisen ist die Meinung, na wenigstens tut sich was. Naja, wir zahlen eh sowieso viel zu viel Entwicklungshilfe. Und ja gut, diese ganze so universitäre Bildung und so, das ist ja auch wirklich alles sehr infiltriert. Und warum muss ich denn bezahlen, wenn da jemand einen lesbischen, schwarzen Masterabschluss macht? Die suchen sich schon auch smarte Ziele aus, zu denen es genug Zweifler gibt.
Was ich eben meinte, ob wir das noch lernen müssen oder ob wir das nicht rechtzeitig gelernt haben. In meinem Kopf spukt so ein bisschen rum, dass wir vielleicht überdenken müssen, wie wir Journalismus insgesamt redaktionell strukturieren. Also, weil vielleicht braucht es ja, weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist, wie gesagt, spontan in den Kopf gekommen, aber vielleicht braucht es tatsächlich Leute, die wie du jetzt gerade eben den ganzen Irrsinn aufzählen und aber gleichzeitig auch Leute, die mit genauso viel Öffentlichkeit, mit genauso viel Druck unmittelbar die Lügen rausrecherchieren und auch die Lügen deshalb Lügen nennen können. Ich habe das Gefühl, dass wir als Redaktionen gar nicht so arbeiten, sondern wir sind so diese eierlegenden Wollmilchsäue, wir schnappen irgendwas auf, wir holen irgendwas aus dem Ticker, dem gehen wir mal ein bisschen hinterher und dann kommt aber schon das nächste aus dem Ticker und irgendwo müssten wir doch, weiß nicht, einen Filter einziehen und den sehe ich nicht in den Redaktionen.
Nee, das tun wir nicht. Ich meine, die Redaktionen sind ja auch oft sehr, sehr dünn, ja, also so von den deutschen Titeln, wie viele Leute beschäftigen sich da mit den USA, wie viele Leute sitzen hier, ja, vielleicht 3, 4, dann bist du schon sehr, sehr groß, so, ne, also so. Also klar, logisch hat sowas wie die ARD und so, die haben natürlich mit Rundfunk und Fernsehen sehr, sehr viel mehr Leute, so, ne? Aber
sind es genug?
Ja. Also, ich glaube tatsächlich, dass in unserer Art der Berichterstattung wir noch sehr so festhängen, als gäbe es einmal am Tag eine Tageszeitung, einmal am Tag eine Sendung, obwohl wir natürlich eine Online-Berichterstattung machen. Und man muss irgendwie so diese Tageszeitung einmalig bestücken mit dem, was heute ist. Alle Leute lesen das und verarbeiten das, was ich heute erzähle. Und ab morgen ist davon auszugehen, dass die alles bis dahin immer wussten. So. Und wir arbeiten nicht so, dass jemand, der jetzt 3 Tage nicht verfolgt hat, was mit Trump passiert oder im Ukraine-Krieg, dass der wieder eine Einstiegsmöglichkeit bekommt. Sag mir ein Medium, was eine attraktive Form von Themenseiten hat, so, wo du dich einklicken kannst, wie Donald Trump die USA verändern. Und da ist, wenn sie 20 Minuten Zeit haben, lesen sie hier und hier sind die 5 wichtigsten Punkte mit irgendwie den 3 krassesten Lügen. Wenn sie wissen wollen, was in der letzten Woche passiert ist, klicken sie hier und dann steht da daneben und das war gestern irgendwie auf dem Ticker, so, ja. Also so, wenn sie wissen wollen, wie der Senat funktioniert, hier ist irgendwie unsere kleine Staatskunde, so, ne. Man muss sich das irgendwie zusammensuchen. Wikipedia hat das so ein bisschen, aber ich meine, unter welchem Schlagwort guckst du, ne? Und dann sind da 30 Seiten und so. Also die beiden Sachen, die ich für wichtige Ideen halten würde, von denen ich mir wünschen würde, dass wir das als Medien mehr anbieten als Produkte, ist eben einmal tatsächlich so eine Themenaufbereitung, die auf verschiedenen Leveln es erlaubt, einzusteigen. Und damit zum anderen auch ein besseres Gedächtnis erlaubt. Denn in vielen Redaktionssitzungen fällt immer noch, ja, darüber hatten wir schon letzte Woche geschrieben. So, ja, und also so, es ist ja irgendwie so ganz süß, aber also so, ich mag ja das, was ich schreibe, auch, aber nicht mal ich glaube ich, dass jetzt irgendwie jemand, dass die Leute fieberhaft das Oeuvre von Christian Farnbach verfolgen und dass dann jemand sagt, nein, also Christian, das hattest du jetzt letzte Woche schon im Artikel. So, ja. Wir wissen das sogar zum Beispiel bei Krautreporter, wir haben einen großen Erklärartikel gehabt über den Syrienkrieg. Und bei Krautreporter ist es auch oft so unsere Taktik, dass wir sagen, der Artikel muss auch so geschrieben sein, dass er in 3 Monaten nochmal ausgespielt werden kann mit einem etwas anderen Aufhänger, wenn es zu einem anderen aktuellen Diskussionsthema passt. Und zum Beispiel zu diesem Syrien-Explainer-Artikel, der so 30 Minuten dauert, um ihn zu lesen, schreiben die Menschen, ich habe das vor einem Vierteljahr schon gelesen, aber ich hatte so viel vergessen. Danke, dass ihr das nochmal geschickt habt. Ich finde, ein positives Beispiel ist die 20 Uhr Tagesschau. Wenn ich die sehe im Vergleich zu vor 15 Jahren, habe ich den Eindruck, da wird viel mehr eingeordnet. Das ist ein bisschen weniger Bürokratensprech. Und die Beiträge in der Tagesschau kommen mir häufiger heutzutage so vor, wie das, was früher in den Tagesthemen war. Also da denke ich schon so, oh krass, die machen es schon jetzt so ein bisschen so anders. Aber also das ist jetzt mal so ein, damit ich mich nicht so komplett in Rage rede. Und ich hätte noch einen dritten Punkt, was ich den Medien gerne mitgeben würde oder den Medienhäusern gerne mitgeben würde. Und das ist, lasst eure Leute nicht alles selber machen. Also der deutsche Artikel wird nicht dadurch am besten, dass der deutsche Journalist sozusagen vor Ort wirklich mit allen Leuten recherchiert. Also so dieses Klassische, was man kennt als so Fallschirmjournalismus. Man wird irgendwo hingedroppt, ist 3 Tage da und muss darüber berichten. Ja? Genauso muss der deutsche Journalist nicht so alle Sachen selber so abfragen. Meine Aufgabe ist es, dem deutschen Publikum die bestmögliche Analyse der US-Politik zu bieten und die bestmögliche Einordnung der US-Politik zu bieten. Das heißt, also klar ist es nett, bei der Pressekonferenz im Weißen Haus zu sitzen, aber als Deutscher wirst du sowieso keine Frage stellen dürfen. Alle werden sowieso angelogen und man kann das ganze Ding live streamen. Jetzt hat aber so ein Korrespondent auch nur 8 Stunden oder der Arbeitstag hat ja auch nur 10 Stunden für den. Das heißt, er muss eine Stunde dahin, dann muss er eine halbe Stunde warten, bis es losgeht, dann dauert das eine Stunde und bis er wieder am Platz sitzt, ist nochmal eine Stunde vergangen. Ja? Das ist eine Stunde, in der der nichts anderes machen kann. In den Stunden könnte der Ezra Klein hören, der auf einem hohen, sehr dichten Niveau sich Gedanken zu diesen Dingen macht und das zitieren. Aber ich garantiere dir, in der Sekunde, in der im Bericht stehen würde, wie Ezra Klein in der New York Times sagt, kommt jemand in der deutschen Redaktion und sagt, ja, haben wir da nicht was Eigenes? So. Aber das, was du Eigenes hast, ist ganz, ganz oft nicht besser für das Publikum. Das ist nur die Eitelkeit in der Redaktion, zu zeigen, dass man selber irgendwie im Raum gesessen hat. Aber dadurch wird es eigentlich weniger dicht und anfälliger für diese Probleme, die wir jetzt diskutiert haben gerade.
Flooding the Zone. Zugänge erschweren oder verunmöglichen, bestrafen wie Associated Press, Ausgewogenheitsscore in der Zeitung. Eine der Aufgaben von freien Medien ist ja auch, die Staatsgewalt zu kontrollieren. Man sagt ja so gerne, keine Freiheit ohne Pressefreiheit. Ist die Pressefreiheit in den USA und damit dann letztlich auch die ganze Freiheit, ist die in Gefahr?
Also ja, ich meine, du fragst es jetzt so raunend, aber, und ich will ja eigentlich auch nicht so alarmistisch sein, aber ja, schon. Also was zumindest für mich in Gefahr ist, ist die Deutungshoheit von etablierten Kräften. So, also so, dass ich mehr in Frage stellen muss, dass ich selber noch mehr überlegen muss, wie viel ist da jetzt dran? Geben die mir die ganze Geschichte? Hilft mir das wirklich so weiter? Habe ich Erfahrungen im Kopf, von denen ich weiß, dass die sich eher der Regierung gewogen gegenüber verhalten? So, ist das insgesamt in Gefahr? Nein, es ist ja auch bei Trump immer so dieses Gespräch so, also dass er ja auch eigentlich total geil findet, wenn die Medien gut über ihn schreiben. Und ihm ist das ja auch sehr, sehr wichtig. Er scannt es ja. Der scannt das mit einem rechten Medienset und guckt halt, was Fox sagt, ne? Aber was Maggie Haberman dann schreibt, da ist er auch, also, und 1:1 zu ihr soll er auch ganz nett sein, sagt sie immer so, ne? Und also so, da muss man dann auch so ein bisschen aufpassen. So, um das jetzt hier natürlich nochmal so zum Service-Podcast zu machen, ich habe noch so eine Liste für dich, was ich so gegen diese drei Themen, die ich jetzt so angeschnitten habe, also gegen die Wortwahl und gegen so die Priorisierung von Trump, versuche ich ein wenig mich aus so Blue Sky X CNN 24 Stunden am Tag rauszuziehen und nach Medienangeboten zu suchen, die nüchtern sind und die vielleicht auch nicht so viel updaten. Ich gehe oft auf die Webseite text.npr.org. Und das sind nur die Überschriften von NPR. Und NPR hat die Policy, dass alle Überschriften sprechend sein müssen. Also da ist nichts verklausuliert. Und das heißt, du hast da 20 Zeilen. Und wenn du 3 Stunden später schaust, sind 10 Zeilen immer noch die gleichen. Wahrscheinlich 15. Dann bin ich dankbarer Abonnent von whatthefuckjusthappenedtoday.com, WTFJHT.com. Einmal am Tag fasst Matt Kaiser, der das seit 1500 Tagen macht und, glaube ich, auch irgendwie einen Pulitzer verdient hat oder irgendwie einen Kaffee verdient hat, die alles zusammen, was die Regierung tut, und hat am Anfang immer die Trump-Regierung heute in einem Satz. Also da sind viele Semikola drin, aber geht schon. Und dann höre ich immer im Podcast Greg Sargent, The New Republic. So, zur Einordnung habe ich jetzt eben schon Substack gesagt, Ezra Klein habe ich schon gesagt, Public Notice, Aaron Ruper heißt der, da sind einmal am Tag gibt es da ein Thema so ein bisschen so in die Tiefe. Ähnlich Letters from an American, Heather Cox Richardson, die auch so einen Hintergrund hat, so ein bisschen so eine Politologin. So. Und dann mache ich tatsächlich noch weiter selber mit so Aktivismus-Medien. Also so gegen diese Einschüchterung, was wir jetzt besprochen haben. Ne? Also so, dass die Medien versucht werden, zurückzudrängen. So. Ich will schon auch Medien in meinem, so in meinem Portfolio haben, und also in meinem Konsum haben, die mich wütend bleiben lassen, so, ne, also um eben nicht so abzustumpfen, komplizenhaft zu werden. Das eine ist da The Bulwark, ganz groß, das sind so Never-Trumper von eigentlich republikanisch, die auch viele so Podcasts haben und so, sehr, sehr gut eben einordnen, so auch mit so, mit so einer konservativen Grundhaltung auch viel schreiben, was ja an den Demokraten nervt und so weiter. Dann Chop Wood, Carry Water, so Jessica Craven heißt die Autorin, die beschreibt sehr, sehr gut ausführlich, was kann man jetzt tatsächlich tun, wen kann man anrufen, und immer wieder so dieses so, ich verspreche dir, wenn du die eine Mail schreibst, es dir besser gehen. Wenn du deinem Senator auf den Anrufbeantworter sprichst, hast du wenigstens irgendwas getan, und hier gibt es eine Demo, denn die Stimmung folgt der Aktion. Mood follows action. Und ich glaube, das ist ja auch immer so eine Gefahr, dass man so zum Thema vorauseilender Gehorsam, dass man so denkt, ach, die sind so smart, wir können gar nichts machen, es geht alles vor die Hunde. Und das ist aber ja kein Schalter, den man umlegt, sondern es ist auch wichtig, einfach so ein bisschen so ab und an einfach ein Stöckchen in die Speichen zu werfen. Denn mit allem kommen, denn vieles von dem, was sie machen wollen, muss nicht passieren, sondern passiert nur, wenn man es geschehen lässt. Und deshalb, also, und das ist die letzte Empfehlung, die Hopium Chronicles von Simon Rosenberg, der auch immer wieder so erklärt, wie sich Aktivismus besser strukturieren lässt. Und das sind dann so Sachen, da ist mir dann schon klar, okay, das ist jetzt nicht irgendwie urjournalistisch neutral, aber ja, es ist dann auch manchmal, also ich mache mir schon genug Sorgen den ganzen Tag über. Und das ist okay, zweimal am Tag 3 Minuten so eine Mail zu lesen dann.
Aus dieser erneuerten oder veränderten Mediennutzung deinerseits heraus, was würdest du denn selbst sagen, was in den USA gerade passiert? Staatsstreich? Raubzug? Habe ich auch schon gelesen. Oder abwarten, weil es gerade mal 4 Wochen sind und die halt gerade den Bereich fluten.
Es passiert der Versuch einer Machtanhäufung beim Präsidenten, mit der Donald Trump versucht, seine Präsidentschaft zum König umzuwandeln, der nicht in Frage gestellt werden darf, der nicht kontrolliert werden darf. Also es wird stark gearbeitet an der Abschaffung von Checks and Balances, in dem eben sehr, sehr viele Leute entlassen werden und durch Loyalisten ersetzt werden, indem es auch einen Kongress mit Senat und Repräsentantenhaus gibt, der eben keinen Widerstand leisten möchte, gerade noch. Und indem eben Elon Musk Fakten schafft, versucht Fakten zu schaffen, ohne Mandat und ohne, dass es kontrolliert wird durch Gerichte. Das läuft jetzt erst langsam an. Also, für viele Menschen genügt das als Definition eines Coups, denn ein Coup heißt ja vielleicht letzten Endes jemand, der nicht demokratisch legitimiert wird, versucht die Macht an sich zu reißen. Das geschieht, diesen Versuch gibt es, aber du hast es mir jetzt eben fast so ein bisschen in den Mund gelegt, es ist schon noch offen, ob das tatsächlich passiert, weil die offene Frage noch ist, was machen die Gerichte, wie das weiter eskaliert, was machen die Gerichte, wird sich an die Gerichte gehalten? Wie verläuft die nächste Haushaltsdebatte, wenn die Senatoren und Repräsentanten, also die Abgeordneten in ihre Wahlkreise verkaufen müssen, was es für Kürzungen gibt und wenn die Anrufe kriegen, warum plötzlich jetzt irgendwie die Brücke doch nicht gebaut wird? Und es gibt im Moment wirklich auch keine Eier im Supermarkt. Und wenn es welche gibt, kostet das Dutzend Eier $12 im Moment. Also da ist nichts mit Inflation. Ja, ja. Side note. Ja, also so. Das ist echt auch krass. Also so, was? Jetzt gerade sind alle Leute begeistert auf Trumps Seite davon, dass endlich was passiert. Endlich wird was kaputt gemacht. Diese Sehnsucht sehen wir überall, hier in den USA ja auch ganz groß. Ne? Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es sich ändert, aber es muss sich auf jeden Fall erstmal ändern. So. Ein großes Fragezeichen ist, was passiert mit der breiten Bevölkerung, wenn sie das Gefühl haben, in einem halben Jahr oder Jahr, dieser Typ liefert jetzt nicht. Wird es Trump gelingen, so zu tun, als ob er liefert? Wird Trump tatsächlich liefern? Das halte ich für das Unwahrscheinlichste. Und ja, wie wird dann sozusagen das breite Volk reagieren und kommt da doch ein Widerstand? Und nochmal zurück auf die Frage, was machen die Gerichte, die ja gerade schon vorgehen, dagegen, dass es bestimmte Schritte, die angekündigt worden sind, gegen die Verfassung verstoßen. Was machen die Gerichte? Ah, okay, sie entscheiden gegen Trump. Hält Trump sich daran, ja oder nein? Und wenn er sich nicht dran hält, dann reden wir irgendwann darüber, was das Militär macht.
Okay, das heißt, das Militär wäre die letzte Verteidigungslinie.
Ja, genau. Also das Militär ist letzten Endes beauftragt, Elon Musk aus diesem Ministerium rauszuzerren, sozusagen, wenn es das Gericht. So, aber das Militär hängt natürlich auch unter dem Fox News Wochenendmoderator Pete Hegseth. Und ja, das ist ein bisschen düster. Aber also die ersten beiden Wochen gingen an Trump. Die dritte Woche ging an den Widerstand, würde ich sagen. Und jetzt sind wir gerade in der vierten Woche. Und wir haben noch, wie viel? 4 mal 52. Wir haben noch 204 Wochen vor uns.
Und Midterms dazwischen.
Und Midterms dazwischen. Wenn wir die Wahlen behalten, wer weiß. Also es gibt ja auch eine These, dass es eben so, also das Schlagwort der, was habe ich gelesen? Kompetitive Autokratie oder kompetitive Diktatur. Also auch Ungarn, Russland, Türkei geben sich ja auch sehr stark den Anstrich, dass es da freie Wahlen oder dass es da Wahlen gibt. Und die gibt es ja auch. Aber natürlich wird irgendwie der Daumen so fest auf die Waage schon gedrückt, dass da natürlich sehr viel beeinflusst wird. Wer weiß, was da noch alles kommt. Und ja, und wer weiß, wie das alles weitergeht mit auch mit dem Umgang mit Medien, mit dem Umgang mit Europa von Trump. Also ich glaube, um auf deine Frage so abschließend zu antworten, vielleicht haben uns ja die letzten 12, 14, 16 Jahre US-Politik auch beibringen können, dass wir nicht so richtig gut sind, darin vorherzusagen, was hier passiert.
Christian Fahrenbach, vielen Dank.
Ja, gern geschehen.
Dieser Podcast und ganz über Medien sind werbefrei, unabhängig und ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich. Dafür gibt's sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wer unabhängige Medienkritik ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Infos auf übermedien.de. Und dort gibt's auch reichlich über Medien zu lesen, bis wir in der nächsten Folge auch wieder über Medien reden. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.